Joshua, könntest du da was, ein Bild projizieren? Ja, ich bin schon irgendwie sehr ermutigt durch das, was wir gesungen haben. Ich habe so mit Blick auf meine Predigt die Lieder auch verfolgt. Und dann sind mir, also jetzt nicht so, das stach mir so in die Augen, ne? Wie wir von seiner Größe gesungen haben, von seiner Schöpferkraft, von seiner Majestät, von seiner Weisheit, von seiner Herrlichkeit in den unterschiedlichsten Liedern. Und im Grunde geht es heute auch mit darum, über die Größe Gottes. Eigentlich will ich sprechen über die Heiligkeit Gottes. Und von daher hat mich das auch angesprochen, was Roland auf dem Herzen hatte. Wenn Gott uns heiligen will, hast du gesagt, wenn er uns zur Veränderung, zur Nachfolge und zur Heiligung ruft, dann ist das eine Reaktion unsererseits darauf, wie er ist als Gott. Gott, davon spricht die Bibel von vorne bis hinten, ist heilig. Gott ist heilig. Und wenn man dann so fragt, was heißt das, dann hört man dann oft, ja, das ist abgesondert. Beiseite getan irgendwie, aber trotzdem, bei mir war es immer so, ist immer irgendwie so, ja, aber was heißt das denn jetzt, wenn Gott heilig ist? Was heißt das denn, heilig? Wenn ich abgesondert bin für ihn oder er hat das Volk Israel abgesondert für sich, dann ist es für ihn beiseite getan, um so zu werden, wie er ist, damit die Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Deswegen heiligen wir uns. Und ich habe zu Eingang dieses Bild von der Sonne. So, die Sonne, meine, erleben wir jeden Tag, mehr oder weniger bewusst. Die Sonne wird besungen, wird in ihrer Größe besungen und ist ganz interessant für uns. Und wir sind dankbar und froh, dass sie da ist. Und sie soll ja auch erforscht werden. Und wir hatten jetzt zu Weihnachten, machst du mal das zweite Bild bitte. Zu Weihnachten am 24. Dezember flog diese Sonde Parker Solar Probe direkt an der Sonne vorbei. So, was heißt direkt? In einem Abstand, ich muss mal nachgucken, von 6,1 Millionen Kilometer. Aber das ist schon Sonnenatmosphäre. Also man kann sich das nicht vorstellen. Diese gigantischen Entfernung, diese gigantischen Ausmaße, diese gigantische Kraft, die da auch die da auch drin steckt. Und diese Sonde ist das erste Objekt, das so nah von der Menschheit geschickt an die Sonne herankam. Und um die Sonne vor, die Sonde vor diesen hohen Temperaturen zu schützen, also auf der Sonnenoberfläche sind 6000 Grad, aber im Sonnenkern gibt es, ich denke mal, das hat man irgendwie berechnet, Temperaturen von 15 Millionen Grad. Wahnsinn, ne? Können wir uns nicht vorstellen. Verbrennt alles, vernichtet alles. Und die Sonde hatte Temperaturen auszuhalten von knapp 1000 Grad. In dieser Entfernung, 6,1 Millionen von der Sonnenoberfläche. Und um sie zu schützen, wurden die Sonnensegel eingeklappt. Also diese Kollektoren, die wurden eingeklappt, damit sie nicht verbrutzeln. Und vorne wurde ein 11,4 cm starker Carbonschild aufgebracht. Carbon ist anscheinend ein Material, das sehr hitzebeständig ist. Und um die Sonde nicht zu lange dieser Hitze auszusetzen, hat man dafür gesorgt, dass diese Sonde mit einem Affentempo an der Sonne vorbeiflog. Nämlich in der Stunde mit 700.000 Kilometern. Nicht ganz, 694 sowieso. Ne? Also ist schon ziemlich, ziemlich flott. So, und jetzt habe ich das gesehen und da habe ich mich gefragt, ja, wie ist denn dieses Bild zustande gekommen? Ne? Ich meine, wir wissen, das ist eine Computeranimation. Aber wer das nicht weiß, der denkt vielleicht, da ist dann ein Solarreporter mitgeflogen und hat dann geknipst und kurz danach ist er verglüht, weil er der Sonne zu nah kam. Ist makaber, ne? Ja, ist makaber. Aber ganz ehrlich, wenn wir von der Heiligkeit Gottes sprechen und die Sonne wird oft als Bild für Gott verwendet, ja, Gott ist gewaltig. Gott spendet Licht. Gott erscheint ewig. So für mich, die Sonne ist immer da. Gott ist ewig und die Sonne erscheint auch so. Sie bringt Leben hervor. Sie ist notwendig, damit Leben gedeihen kann. Und es gibt viele Verbindungen hin zu Gott, wo man sagt, das ist wie die Sonne. Aber auch, dass dieses Nahekommen, so von Ferne erscheint sie so interessant und wir sind so dankbar, dass sie da ist und wir möchten was über sie wissen. Aber wir wissen ganz genau, wenn wir dieser Sonne zu nahe kommen, in ihrer Kraft, in ihrer Hitze, dann sterben wir. Und das ist dieses Bild von der Heiligkeit Gottes. Die Bibel spricht davon, Gott sagt es selbst zu Mose im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Jeder, der mich sieht, muss sterben. Und es gibt die biblischen Beispiele, dass Männer Gottes, die sich falsch verhalten haben, die Heiligungsvorschriften nicht beachtet haben, gestorben sind, vergangen sind, dahin sterben mussten. Die Zeugnisse gibt es in der Bibel. Auch im Neuen Testament, ne? So wenn ich so an Hananias und Sapphira denke, die den Heiligen Geist betrogen haben, sich in seine Nähe gewagt haben und so. Und das Urteil war tot. Also ganz, ganz furchtbar auch irgendwo. Ja? Anziehend, aber auch furchtbar. Ein Bild für Gott. Und wenn ich über Heiligkeit spreche, Gott ist heilig, und so mal betrachten möchte, was heißt denn das, dann möchte ich uns heute gerne so, ich sag mal, auf eine Reise mitnehmen zur Sonne. Mal gucken, wie lange wir es da aushalten. Also wir können uns ja erstmal die Sonne anschauen, aus Distanz, aus sicherer Distanz. So, was heißt es, dass Gott heilig ist? Das vielleicht so ein bisschen mit Begriffen füllen, so dass wir mehr davon nachvollziehen können. Da gibt es zwei Worte, einmal hebräisch und einmal griechisch, heilig. Heilig im Hebräischen Kadesh, Heiligkeit Kadosh, im Griechischen Hagios, heilig. Die Heiligkeit Hagiosyne. Und besonders im Hebräischen ist das noch so hinterlegt mit heilig sein, Heiligkeit, geweiht sein, was ich gerade schon gesagt hatte, abgesondert sein, aber auch furchterregend. Und im Grunde bezeichnet die Heiligkeit in Abgrenzung, die Heiligkeit Gottes in Abgrenzung zur Schöpfung und besonders auch zum Menschen, dass es seine göttliche, in ihm wohnende, nicht abgeleitete Existenzweise beschreibt. Das ist so ein Dings. Das heißt, nicht abgeleitete Existenzweise. Gott ist alleine anders, seine Andersartigkeit, seine Einzigartigkeit, weil er Leben ist, weil er aus sich heraus lebt, weil er ewig ist, weil er keinen Schöpfer braucht. Niemand, der ihn gezeugt hat, niemand, der ihn ins Leben gerufen hat, niemand, der ihm einen Auftrag gegeben hat, niemand, der über ihn herrscht. Gott ist Autorität, Gott ist Macht, Gott ist Fülle, Gott ist das Leben. Er hat keinen Anfang und er hat auch kein Ende. Das ist zu viel für unser Denken. Er übersteigt unser Denken über die Maßen. Wir können ihn nicht fassen. Und auch das heute wird kein Bild von ihm ergeben, sondern vielleicht nur mal so ansatzweise einen Erklärungsversuch von seiner Größe und seiner Heiligkeit, weil nie ein Mensch Gott gesehen hat in seiner Heiligkeit. Es gibt so biblische Geschichten, Visionen, von denen berichtet ist, im Alten Testament besonders, aber auch in der Offenbarung durch den Johannes, wo einfach so ein Blick in den Thronsaal Gottes geworfen wird und so ein Hauch von dem, wie Gott ist, in seiner Majestät erkennbar wird. Vollkommen anders. Er ist aus sich heraus. Er stellt sich vor, ich bin, der ich bin. Ganz anders. Und in allem, was ihn ausmacht, In allem, was er repräsentiert, in allem, was er will, ist er vollkommen. Der Maßstab, nicht erreichbar für uns in seiner Vollkommenheit. Er ist vollkommen, vollkommen rein. Wir denken ja immer nur, Heiligkeit heißt moralisch rein sein. Nein, heilig sein, Heiligkeit ist sehr, sehr, sehr viel mehr. Und dazu müssen wir, ja nicht die Sonne, aber ich will bei diesem Bild bleiben, hinschauen. Wir müssen auch unser Herz damit füllen lassen. Was Roland heute Morgen sagte, ist eine Antwort auf eine, wenn er sagt, Gott will uns heiligen, dann ist das aus uns heraus eine Antwort aus dieser Erkenntnis, wie heilig Gott ist, was er ist in seiner Heiligkeit. Das bewegt was in unseren Herzen, hin zur Ehrfurcht, hin zur Dankbarkeit, hin zur Liebe, hin zur Hingabe, hin zur Demut. Ohne diese Erkenntnis, ohne dass Gott, der an unsere Tür anklopft, ohne dass er nicht hineinkommen kann und sich offenbaren kann vor unseren, werden wir diesen Weg auch nur ganz begrenzt gehen können. Und aus eigener Kraft ist dieser Weg eigentlich für mich so auch nicht so fruchtbar. Ja, wenn Gott was in mich hineinlegt, dann kann ich ihm folgen. Wenn ich weiß, wer er ist. Heiligkeit leitet sich immer von Gott her ab, weil er alleine heilig ist. Er ist nicht gebunden an dieses System der Schöpfung. Er steht außerhalb. Er ist nicht gebunden an dieses System von Zeitvergehen und. Er ist außerhalb. Er hat das geschaffen. Er hat die Schöpfung ins Leben gerufen. Es ist sein Werk. Er hat sich alles erdacht. Er ist kein Teil dieser Schöpfung, sondern er steht darüber. Er hält die Dinge in seiner Hand. Das alles hat was mit seiner Größe und seiner Heiligkeit zu tun. Und alle diese Dinge leiten sich aus seiner Heiligkeit, aus seiner Einzigartigkeit, aus seiner Majestät ab. Wir lesen im Jesaja 6, da hat der Jesaja eine dieser Visionen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und da sieht er dann die Seraphim, das sind die Engel, die Thronengel, die Gott bei Gott sind, die rufen, heilig, heilig, heilig. Und das ist deren beständige Aufgabe. Sie sagen in der Anbetung, Gott ist heilig, heilig, heilig. Alle Heiligkeit leitet sich von Gott ab. Im 2. Mose, Kapitel 15, gibt es eine Bibelstelle, im Vers 11. Das ist dieses Danklied, das Mose singt oder schreibt, nachdem sie das Schilfmeer durchzogen haben und die Ägypter besiegt sind. Und dann schreibt Mose ein Danklied und da heißt es dann, wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit? Das ist die Elberfelder Übersetzung, die finde ich wunderbar. So herrlich in Heiligkeit. Seine Herrlichkeit ist Ausfluss aus Gottes Heiligkeit. Und gleich werde ich euch was zur Herrlichkeit sagen. Da steht weiter, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend. Wer ist dir gleich? Gott, du bist einzigartig in deiner Heiligkeit. Du bist unvergleichbar, anders. Wer ist dir gleich? Niemand kann sich neben dich stellen. Du bist Schöpfer. Herrlich bist du in deiner Heiligkeit. Und dieser Begriff der Herrlichkeit, da steht im Hebräischen der Begriff Kebod. Und wenn man das übersetzt ins Deutsche, dann heißt das Schwergewichtigkeit. Komisch, ne? Oder Herrlichkeit, hatte ich schon gesagt. Oder auch Majestät. Oder Würde. In einem Kommentar habe ich gelesen, es spricht von der schwergewichtigen Wucht seiner Majestät. Können wir uns darunter was vorstellen? Das ist diese Herrlichkeit, diese Gegenwart, die jeden auf die Knie zwingt, die jeden mit seinem Angesicht auf den Boden fallen lässt und sagen lässt, ich vergehe, ich sehe Gott. Seine Gegenwart duldet überhaupt nichts Unreines, nichts Unheiliges in seiner Gegend. Ja? Sie duldet das nicht. Und es geht, ich sag mal so, automatisch. Wenn er da ist, wenn er sich offenbart in seiner Herrlichkeit, dann hat das diese Auswirkung, wie wir sie also in der Bibel auch lesen. Wenn ich an den Hesekiel denke, da gibt es auch eine Offenbarung im Kapitel 1. Was ist die Reaktion bei Hesekiel? Er geht auf sein Angesicht. Daniel ist wie betäubt in der Gegenwart Gottes. Mose sieht die Herrlichkeit Gottes an ihm vorüberziehen und was macht er? Er fällt auf den Boden. Wisst ihr was? Ich wünsche mir für mich und ich glaube auch für uns, dass wir was von dieser Größe und von dieser Heiligkeit Gottes erfassen können. Wir reden immer gerne von seiner Gnade und von seiner Liebe. Darin leben wir, darin können wir uns bewegen. Das ist unser Carbonschild vor seiner Hitze. Das ist alles gut. Aber diese Gnade und Liebe, die er zu uns hat, die auch Ausfluss aus seiner Heiligkeit, aus seiner Vollkommenheit ist, seine Barmherzigkeit, verändert ihn nicht, macht ihn nicht anders, macht ihn nicht zum Kumpel, macht ihn nicht irgendwie klein. Er ist und bleibt der große Gott. Wie heißt es in Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8? Da hat der Johannes diese Vision von dem Thronsaal Gottes. Und da sind wieder diese Engel, die Gott anbeten, heilig, heilig, heilig. Und sie sagen, der da war, der da ist und der da kommt. Gott verändert sich nicht. Gott ist immer heilig gewesen. Er ist immer heilig. Und er wird immer heilig sein. Und jeder, der zu ihm kommen will und die Ewigkeit mit ihm verbringen muss, muss passend sein. Ja? Wie steht es im Epheser 1,6? Roland? Er hat angenehm gemacht. Angenehm gemacht, ne? Wir sind, das ist die wunderbare Botschaft, die wir in Christus haben. Dieses verzehrendes Feuer. Mach mal bitte nochmal das Bild. Dieses verzehrendes Feuer, diese Hitze, diese, was tötet, was wegmacht, was zerstörerisch ist, in dieser Gegenwart dürfen wir bestehen. Wir dürfen darin bestehen, weil Jesus unser Schutz ist. In seinem Namen dürfen wir hinzutreten in sein Allerheiligstes. In seinem Namen. Halleluja. Ich halte mich mal wieder nicht an mein Konzept. Und das ist so schwer, seine Herrlichkeit. Der Paulus schreibt im Römer 1, Vers 20, wir können, jeder Mensch kann doch was von seiner Herrlichkeit und damit auch von seiner Heiligkeit sehen. Die ganze Schöpfung spricht von seiner Größe. Wie heißt es da im Vers 20? Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Jeder Mensch, der hier über diese Erde läuft, kann mit Blick auf die Natur sagen, es gibt jemanden, der das gemacht hat. Es ist so schlimm, dass uns viele, viele Menschen was anderes erzählen wollen. Und sagen wollen, da gab es mal einen Tümpel mit einer Suppe und dann hat es plopp gemacht und dann kam eine Kröte raus. Und im Laufe der Jahre hat sich aus der Kröte Klaus entwickelt. Ja, habe ich euch jetzt wieder so mit Aufmerksamkeit, ja? Ja, Jochen, du auch, gut. Ja, also wirklich, wenn du dir die Vollkommenheit anschaust, der Schöpfung, nur mal, mein Körper, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zellen. Ich bin geboren aus der Liebe meiner Mutter und meines Vaters. Sie hatten es nicht in der Hand. Dann haben sich Eizelle und Samenzelle vereinigt. Und dann ging dieser Prozess los, den wir kennen, Zellvermehrung. Und da wuchs etwas heran. In wenigen Monaten war da der kleine Klaus, der Fötus. Ein Mann. Oder damals noch ein Junge, ein Kind. Ja? Und daraus bin ich geboren. Und das bin ich als Person, aber wenn ich mir alleine anschaue, wie mein Körper geschaffen ist, der funktioniert total. Dieses System von Kreisläufen, das da ist, die Organe, die da sind, die Komplexität, jedes Ding weiß, welche Aufgabe es zu erfüllen hat. Und es funktioniert einfach auch, es wird gesteuert. Und das ist sowas Komplexes. Also jeder vernünftig denkende Mensch muss eigentlich aus meiner Sicht an den Punkt kommen und sagen, das kann doch nicht zufällig sein. Und dann ist ja nicht nur der Klaus, der über die Erde läuft. Wie vielfältig ist die Schöpfung? Schau dir doch mal nur die Fauna und die Flora an. Wie viele Pflanzen gibt es, die wunderbar sind, die nicht nur schön aussehen, die wunderbar designt und gestaltet sind, die auch noch Düfte versprühen, die aber auch total gefährlich sein können. Habt ihr schon mal Sonnentau gesehen? So eine kleine Pflanze, total schön, und plötzlich schnappt sie zu und das Insekt ist gefangen. Ja, so. Das ist, Gott ist so kreativ. Gott ist so vielfältig. Er hat sich Dinge ausgedacht, wo unsere Fantasie nicht hinkommen würde. Wir müssten nur mal mit so einem U-Boot bis auf den Meeresgrund fahren können und schauen können, was da noch alles existiert. Dinge, die noch kein Mensch gesehen hat. Es werden ja heute noch Tierarten und Pflanzen entdeckt, die man vorher nicht kannte. Die Größe Gottes ist sichtbar. Seine Herrlichkeit. Er ist herrlich in seiner Heiligkeit. Er ist herrlich in seiner Heiligkeit. Und in seiner Majestät und in seiner Schöpfermacht ist er unverletzlich. Niemand kann da irgendwas dran kratzen. Niemand kann ihn irgendwie in Frage stellen. Niemand kann das. Er ist unverletzlich, unantastbar. Gott hat keine Gegner, die ihm irgendwie gefährlich werden könnten. Gott ist auch unnahbar, was ja heute schon durchdrang, und in seiner Unnahbarkeit auch drohend. Seine Heiligkeit ist wie ein verzehrendes Feuer, hatte ich schon gesagt. Und wer ihm ungeschützt begegnet oder seinen Zorn auf sich zieht, muss sterben. Das lesen wir vielfach in der Bibel. Als Gott den Bund mit Mose und dem Volk Israel geschlossen hatte oder schließen wollte, aus Ägypten raus, dann kamen sie an den Berg Horeb. Und Gott sagte zu Mose, das Volk soll sich heiligen, in 3 Tagen komme ich. Und dann hatte sich das Volk versammelt und die Order von Gott war, keiner, ich sag's mal mit meinen Worten, soll mir zu nahe kommen. Die Grenze um den Berg ist einzuhalten. Kein Tier, kein Mensch. Wenn ein Mensch, ein Tier seinen Fuß auf diesen Berg setzt, ist dieses Lebewesen zu sterben. Hat es zu sterben. So, das sagt er mehrfach zu Mose. Und dann steht da das Volk und sieht, wie die Herrlichkeit Gottes mit Blitz und Donner und Posaunenschall und lautem Getöse auf diesem Berg erscheint. Und was ist? Furcht ist da. Mose, rede du mit dem. Wir wollen nicht mit dem reden. Der tötet uns. Ja? Da kommt was rüber. Die haben Gottes Größe, seine Macht erkannt, seine Majestät. Plötzlich sichtbar. Ja, auf diesem Berg. Oder, was ich auch schon so angedeutet hatte, in seine Gegenwart zu treten, da war dann der Hohepriester Aaron und er hatte 4 Söhne. Und 2 gingen ohne beauftragt zu sein, ohne von Gott gerufen zu sein, hin und wollten ihm Opfer bringen. Ja, ist doch nicht schlecht. Aber sie taten das entgegen Gottes Willen. Und das Urteil war nicht, die müssen jetzt sterben, sondern sie starben sofort in seiner Gegenwart. Der hohe Priester hatte an seinem Gewand Bimmel dran. Einmal im Jahr ging er in das Allerheiligste. Und diese Bimmel, die waren dran, wenn es nicht mehr bimmelte, dann wussten die draußen, okay, der ist nicht mehr da, der lebt nicht mehr. Da ist was schiefgelaufen. Ja, als David mit der Bundeslade unterwegs war und die zurückbringen wollte, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, es war schon Jerusalem, und dann wurde die Bundeslade auf einen Ochsen gespannt, gelegt. Und einer von den Leuten, die dabei herum waren, wollte die Bundeslade schützen davor, dass sie runterrutscht. Und in dem Moment, wo sie anpackten, starben sie. Wisst ihr, das hat was, wir können das so nicht nachvollziehen, warum ist das so? Aber das hat was mit Gottes Heiligkeit zu tun. Wer ihm zu nahe kommt, bleibt nicht am Leben. Jeder Mensch, der in seiner Sünde bleibt und nicht das Angebot Jesu Christi annimmt, für ihn Schirm und Schutz zu sein, für ihn Erretter und Gnadenstifter zu sein, jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen und sein Gericht empfangen und sterben müssen für Ewigkeit. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist aber auch gleichzeitig dieses wunderbare Evangelium, dass Jesus Frieden und Erlösung bringt. Vergebung und Versöhnung mit Gott. Reinwaschung, Heiligsprechung, Gerechtigkeit, das alles haben wir in Jesus. Und so ist es. Gott ist vollkommen in seiner Gerechtigkeit, in seiner Wahrhaftigkeit, in seiner Treue, in seiner Liebe, aber auch in seiner Barmherzigkeit und eben auch in seiner Reinheit. Es gibt ein Wort im Habakuk. Weißt du, ich meine, wo habe ich denn Habakuk? Irgendwo in der Bibel, ne? Deine Augen, sagt Habakuk über Gott, deine Augen sind zu rein, um Böses mit anzusehen und dem Elend kannst du nicht zusehen. Das widerspricht sich irgendwie, weil wir wissen, Gott sieht alles. Er sieht es. Aber weißt du, was mir diese Bibelstelle sagt? Seine Augen sind zu rein, sein Herz ist zu rein. Er hat überhaupt kein Gefallen an den Dingen, die in der gefallenen Welt ablaufen. Das ist so, wenn er einen Fernseher hätte, er würde da, glaube ich, nicht reingucken. Ja, das ist, er hat kein Gefallen an diesen Dingen. Seine Augen, sein Herz ist zu rein. Das passt nicht zu ihm, was in der gefallenen Welt, in der Welt der Sünde abläuft. Das ist nicht seins. Das ist Finsternis für ihn. Finsternis. Halleluja. Halleluja. So, und wenn wir jetzt so auf dem Weg zur Sonne sind und ihm etwas näher kommen, da hatte ich teilweise schon so gesprochen, ne? So, dann verändert sich was. Dann haben wir plötzlich eine Wahrnehmung. Als der Mose Gott begegnete auf dem Berg Sinai, das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, da sagt Mose, Mann, da ist ja dieser Dornbusch, der brennt. Ja, der brennt, der lodert richtig, aber der Dornbusch, der wird nicht verzehrt. Ja, komisch, ich will mal hingehen und diese große Erscheinung besehen. Ne? Das ist ja irgendwie interessant. Da brennt was und es wird aber nicht vernichtet. Warum der Dornbusch nicht verbrennt, will ich wissen. Und ich habe im Kommentar gelesen, das ist schon so ein Bild auch für die Heiligkeit Gottes. Anziehend, aber brennend wie ein Feuer. Aber gleichzeitig ist da Gericht mit drin, es kann verbrennen, aber es kann auch nicht verzehren. Und dann kommt er nahe und dann sagt er auf die Ansprache Gottes, hier bin ich. Und dann sagt Gott, ich sage mal mit meinen Worten, komm mir nicht zu nahe. Da steht im Text, tritt nicht herzu. Ich sage, Mose, sei mal vorsichtig, komm mir nicht zu nahe, das könnte heiß werden. Komm mir nicht zu nahe. Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. In anderen Übersetzungen steht, ist Boden der Heiligkeit. Nicht heiliges Land, sondern Boden der Heiligkeit. Und das spricht davon, da wo Gott ist, ist Heiligkeit. was ich vorhin schon so angedeutet hatte, Unreinheit, Ungerechtigkeit, alles das, was mit Unreinheit und Sünde zu tun hat, kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Er macht sich die Dinge auch zu eigen. Dieser Boden war, wie soll ich das sagen, erfüllt, belegt, bedeckt, umgeben von seiner Heiligkeit, ein Ort der Gegenwart Gottes. Und deswegen sagt Gott zu Mose, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen. Man könnte erst mal denken, ja, mach das hier nicht schmutzig. Aber da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich habe eine Sache, die fand ich sehr interessant gelesen. Dieses Schuh ausziehen bedeutete auch ein Verzicht auf Ansprüche. Und für mich ist das so, wenn du deine Schuhe ausziehst vor Gott, wenn er dann sagt, dann gibst du im Grunde deine Eigenmächtigkeit auf und er fordert dich dazu auf, ihm untertan zu sein, ihm zu dienen. Ja? Im Gegenzug haben wir das in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, als der Sünder, der Sohn, zurückkommt, gibt der Vater ihm einen Schuh. Und er wird wieder eingesetzt in seine Stellung als Sohn. Aber an dieser Stelle sagt er zu Mose, zieh deinen Schuh aus. Hier ist meine Heiligkeit, hier ist meine Herrschaft. Ordne dich unter, ich rufe dich zum Dienst. So würde ich das gerne interpretieren. Da gibt es sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, das auszulegen. Ja, aber das ist so für mich, Mose kommt Gott nahe. Und schon auch im Alten Testament, dann, als die Gesetze dann gegeben waren und die Opfervorschriften eingerichtet wurden, der Hohepriester gesalbt wurde mit seinen Söhnen, die Leviten eingesetzt wurden und gereinigt wurden für ihren Dienst, da hat zum Beispiel der Hohepriester ein Schild getragen, heilig dem Herrn. Was sagt das? Er hat auf der Stirn ein Schild gehabt, da stand drauf, heilig dem Herrn. Ich gehöre dem Herrn. Ich bin geheiligt für ihn. Ich diene ihm. Gott macht sich alles zu eigen. Da, wo er wohnte, in der Stiftshütte, der Kern, das Allerheiligste, da konnte niemand hinein, bis auf einmal im Jahr der Hohepriester, der dann ein Sündopfer brachte für das Volk, für die Sünden des Volkes. Aber alles drumherum, alles, was zum Dienst für Gott da war, musste geheiligt und gereinigt werden. Und jeder, der in seine Gegenwart kommen wollte und sich willentlich oder unwissentlich verunreinigt hatte oder Sünde begangen hatte, musste Reinigungsvorschriften einhalten. Dieser Heiligkeit Gottes konnte man nur begegnen durch Erlangen von Reinheit, durch Heiligwerden. Und jeder, der ihm diente, hatte da peinlichst drauf zu achten. Heilig für Gott. Wo war ich denn? Ja. Genau. Ich hatte schon dieses Gott nahe kommen, möchte ich vielleicht doch noch mal kurz in die Offenbarung schauen, vielleicht einfach mal vorlesen. Da ist diese Vision, die der Johannes hat, und er beschreibt den Thron. Und sieh, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Da saß einer, aber er hat ihn nicht voll erkannt, ne? War ja auch nicht gut gewesen. Und der da saß, hatte das Aussehen wie der Stein Jaspis und Karneol. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Um den Thron herum waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern. Und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze. Und vom Thron gingen Blitze, Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron war ein gläsernes Meer, wie Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Das erste lebendige Wesen war wie ein Löwe. Das zweite lebendige Wesen war wie ein Kalb. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen war wie ein fliegender Adler. Und jedes der vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Sie waren ringsherum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht, und sprachen, und das war deren Dienst, dieser Engel: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen dem Preis, Ehre und Dank geben, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, da fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Herr, du bist würdig, Preis und Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ja, Johannes sieht nicht voll so Gott. Er hat eine Wahrnehmung, was Gott in seiner Pracht umgibt. Aber er sieht diese Situation. Da sind die Thronengel, die Gott preisen, heilig, 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 und ihn rühmen. Und da ist eine Anordnung von 24 Ältesten, die gekrönt sind mit Siegeskronen. Und jedes Mal, wenn dieser Lob, diese Anbetung zu Gott stattfindet, da fallen diese Gekrönten auf ihren Boden und schmeißen, sie legen ihre Kronen nieder. Was ist das denn für ein Bild? Sie ordnen sich unter, sie anerkennen an, nur Gott ist Majestät, nur er ist wirklich würdig, er in seiner Heiligkeit, er alleine. Ein ähnliches Bild hatte ich vorhin schon mal so gesagt, Jesaja 6, als der Jesaja zum Dings berufen wurde, zum Propheten, da hatte er dann in dem Zusammenhang eine Vision. Kapitel 6, Jesaja. Er sah den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, das sind diese Thronengel, standen über ihm. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Gesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Herrlichkeit. Sodass die Türpfosten von der Stimme ihres Rufens erbebten und das Haus von Rauch erfüllt wurde. Da sagte ich: Bin ich da schon? Nee, da lese ich jetzt nicht weiter. Fortsetzung folgt. Aber ach, ist egal, ich mache das. Da sagte ich, also Jesaja: Weh mir, ich vergehe. Denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, mit meinen Augen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand. Die nahm er vom Altar. Und er rührte meinen Mund an mit dieser Kohle und sprach: Sieh, hiermit sind deine Lippen berührt, sodass deine Schuld von dir genommen ist, wird und deine Sünde gesühnt ist. Ist das nicht, das ist so inhaltsreich, dieses Bild. Diese Seraphim, also ich habe mich wie so bedecken, selbst die Seraphim, die Thronengel, schauen Gott nicht an. Sie halten ihre Augen bedeckt. Sie bedecken, ja, je nachdem, wie man das auslegen will, ihren Körper, ihre Blöße. Ne? Also ich habe gelesen, auch Geschlechtshaar, weiß ich nicht. Ne? Aber sie bedecken Gott. Und das ist einfach eine Haltung der Demut und der Ehrfurcht vor Gottes Größe, vor seiner Heiligkeit und seiner Reinheit. Und deswegen rufen sie auch nur dieses, heilig, heilig, heilig. Und wenn wir zurückschauen auf Offenbarung, sie haben keine Ruhe dabei. Das ist deren ständiger Dienst. So wird Gott im Himmel angebetet. Und dann ist dieses Erkennen da bei Jesaja, der ja die Gesetze kannte. Der wusste, ich darf nicht in Unreinheit vor Gott erscheinen. Nun, er ist ja nicht tatsächlich vor Gott erschienen. Es war ja nur eine Vision, Traumbild, so ein inneres Bild. Und er erschrickt sich total. Oh Mann, ich sterbe, übersetze ich jetzt mal. Ich habe unreine Lippen. Jesus sagt, nicht das, was wir essen, verunreinigt uns, sondern das, was durch unseren Mund aus unserem Herzen kommt, das verunreinigt uns. Und das ist dieses Bild. Ich habe unreine Lippen und das Volk, aus dem ich komme, ist genauso. Und ich habe jetzt diesen König, Gott, mit meinen Augen gesehen. Er sagt, jetzt muss ich sterben. Das ist mir klar. Und ist das nicht eine wunderbare Schau auf Jesus, was dann passiert? Da kommt dieser Engel und nimmt Kohle von diesem Altar. Wisst ihr, der Altar in der Stiftshütte und im Tempel, der war nicht nur gesalbt zur Heiligkeit, der war gesalbt zur Hochheiligkeit. Es gab noch einen Top obendrauf. Oder heißt es Höchstheiligkeit? Also ich habe hier aufgeschrieben, Hochheiligkeit. Es gab bestimmte Dinge, die waren besonders geheiligt. Und alles, was da drauf war und Gott geopfert wurde, wurde heilig, war heilig. Und er nahm von dieser Kohle, die im Grunde auch geheiligt ist, weil sie vom Altar kommt. Und er berührt mit dieser Kohle die Lippen von Jesaja und sagt zu ihm diesen wunderbaren Satz, guck, ich füge jetzt mal einfach was hier mit diesem Heiligen, vom hochheiligen Altar, auf dem die Opfer dargebracht werden vor deinem Gott, berühre ich dich. Und von dieser Heiligkeit darfst du empfangen. Und deswegen ist deine Schuld von dir genommen und wird deine Sünde gesühnt. Für mich ist das ein wunderbares Bild auf Jesus. Ja? Jesus, gezeugt durch den Heiligen Geist. Und der Engel sagte zu Maria, als er das ankündigte, deswegen wird das, was geboren wird, heilig genannt werden. Jesus war heilig. Jesus bewegte sich in der jüdischen Kultur, er kannte die Gesetze und trotzdem ging er hin und berührte Menschen, die krank waren und die seine Hilfe brauchten, obwohl das verboten war, obwohl viele von denen als unrein galten. Aber diese Unreinheit, die schwappte nicht sozusagen auf ihn rüber, sondern er berührte zum Beispiel dieses Kind, das tot war. Es war verboten, Leichen anzufassen. Das verunreinigte man sich. Aber Jesus berührte dieses tote Mädchen und sagte, die schläft nur, steh auf. Und dann kam das Leben zurück. Jesus wurde berührt von einer blutflüssigen Frau, die ständig unter Blutfluss sind. Diese Frau galt als unrein. Die hatte keinen Platz in der Gesellschaft. Die war am Rande. Und wie schrecklich, wenn man da nicht rauskommt. Und dann fasste sie nur seinen Saum. Und es ging eine Kraft von Jesus aus, von seiner Heiligkeit. Und sie war in dem Moment heil, gesund. Und in diesem, was Jesus uns bringt, leben wir. Ja, er sagte, wir müssen durch Geist und Wasser wiedergeboren werden. Johannes 3, Vers 5. Und wenn wir das erleben, wenn wir unser Leben in seine Hand legen und ihn einladen als Herrn in unser Leben, dann kommt der Heilige Geist und schenkt uns neues Leben. Aus Geist werden wir geboren. Und wenn der Heilige Geist in uns ist und uns neues Leben gegeben hat, wie können wir da unheilig sein? Wie kann der Heilige Geist Gottes in uns wohnen, wenn wir vor seinen Augen unheilig wären? Das passt nicht. Ja, wir haben noch eine zweite Natur. Ja, wir haben noch mit dieser gefallenen Natur zu kämpfen. Aber vor Gottes Augen, durch Jesus Christus, sind wir geheiligt. Er ist dieser Schutzschild. Kannst du das nochmal zeigen? Bitte. Auf dieser Sonde. 11,4 Zentimeter Carbon-Schild. Und ich sag dir was. Wir haben nicht nur so einen mickrigen Schild. Unser Schild Jesus ist so stark, dass wir mitten in die 15 Millionen reinfliegen können. Bin ich fest von überzeugt. Ja, weil es heißt im Hebräer, Kapitel 10, Vers 9, 10, und damit höre ich jetzt auf. Brüder, und ich füge jetzt hinzu, und Schwestern, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch sein Fleisch, bereitet hat, und einen großen Priester über das Haus Gottes. Lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wir dürfen, das ist dieses Bild von dem Allerheiligsten. Und Paulus sagt hier, durch Jesu Blut dürfen wir mit Zuversicht hineingehen, wie der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingegangen ist, so dürfen wir beständig durch das Blut Jesu in die heilige Gegenwart Gottes treten, ohne Furcht zu haben. Und trotzdem bleibt für mich, er ist, er war und er ist und wird immer dieser heilige Gott sein, der uns ruft, das zu nehmen, was er uns gegeben hat, eine neue Schöpfung zu sein, in das Licht seines, das Reiches seines Sohnes versetzt zu sein, nicht mehr unter dem Gesetz leben zu müssen, sondern den Geist der Freiheit, sein Kind sein zu dürfen. Er ruft uns dazu, aber er ruft uns auch, wie wir das heute Morgen gehört haben, diesem Wort, was Roland hatte, dass wir heilig sein sollen. Und darüber, über den Weg der Heiligung, spreche ich beim nächsten Mal. Amen. Ja, Vater, und ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich offenbarst. Herr, und vieles verstehen wir nicht. Und unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Aber ich bitte dich, dass du uns mehr von dir zeigst. Dass wir dich mehr verstehen können. Und ich will dir danken, Herr, für deine große Barmherzigkeit, für deine Liebe, für deine Gnade in Jesus. Danke, Herr, dass du uns gesucht hast und dass du uns gefunden hast und hineinnimmst, Herr, in deine Gegenwart. Danke, Herr, dass wir vor dir auch in Ewigkeit bestehen dürfen. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen.